Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, heute hier zu sein. Schön, dass auch ein paar Gäste unter uns sind. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl und ihr könnt auch der Predigt gut folgen, dass ich es verständlich machen kann. Zum Anfang will ich euch was zeigen, was ich dabei habe. Baden-Baden Thermalspray Energie. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das? Na gut, dann lesen wir mal auf der Rückseite, was wir hier haben. Das vitalisierende Spray mit exklusivem Thermalwasser aus Baden-Baden ist die Quelle der Schönheit. Es sorgt dank der zahlreichen Mineralstoffe und Spurenelemente für ein einzigartiges Wohlbefinden der Haut und lässt sie wieder aufatmen. Der feine Sprühnebel energetisiert und umhüllt die Haut mit einer angenehmen Frische. Es ist vom feinen Sprühnebel die Rede, wenn man sprüht, man sieht es fast nicht, es kommt aber ja Wasser eigentlich raus. Wenn man auf die Zutaten schaut, 100% Wasser. Also es klingt jetzt schön, Thermalspray, aber hier drin ist einfach nur Wasser. Wasser abgepackt aus Baden-Baden. Und ich meine, ich bin kein Hautexperte, ich bin auch kein Kosmetikexperte, ich habe das Wasser jetzt nicht untersuchen lassen. Mag sein, dass manche Mineralstoffe hier drin sind, aber ich denke, wer hierauf seine Hoffnung setzt, dass man sagt, ja, also dieses Spray brauche ich, dass ich vitalisiert werde, dass ich erfrischt werde, dass meine Haut besser und jünger wird, ich glaube, diese Hoffnung wird enttäuscht. Heute in der Predigt geht es auch um einen Mann, dessen Hoffnung ja in Wasser war. Doch dieses Wasser, auf das er sich verlassen hat, war auch ziemlich enttäuschend. Der Predigttext steht in Johannes 5, Verse 1 bis 16. Da heißt es: Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewisser Zeit in diesen Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hinabstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch immer geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dieses am Sabbat getan hatte. Ich will zum Anfang noch beten und ihr könnt sitzen bleiben. Vater, danke, dass wir jetzt dein Wort lesen durften. Ich bitte dich, dass du mir die rechten Worte schenkst. Sprich du durch mich und hilf uns, dass wir unsere Hoffnung nicht auf falsche Dinge setzen. Danke, dass du mitten unter uns bist und schenk doch auch, dass ja, deine Worte wirklich in unser Leben ankommen und wir das nicht nur hören, sondern auch leben können. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Hier kommen wir zu diesem Text in unserer Predigtreihe im Johannesevangelium, wo Jesus nach Jerusalem geht und es war ein Fest. Und es ist jetzt schwer zu sagen, welches Fest genau das war. Ich glaube auch, das tut jetzt für diese Geschichte jetzt erstmal wenig zur Sache. Johannes hat es uns jetzt nicht aufgeschrieben in seinem Evangelium. Auf jeden Fall geht Jesus nach Jerusalem und er geht nicht sofort in den Tempel, sondern man sieht ihn als nächstes dann am Teich Bethesda, bei den 5 Säulenhallen. Man sieht Jesus da, wo die Kranken sind, wo die Hoffnungslosen sind. Weil die Kranken, die sind nicht ohne Grund in diesen Säulenhallen. Sie hoffen darauf, gesund zu werden. Und hier kommen wir zur ersten Stelle im Text, die nicht so leicht ist. In der Schlachterbibel lesen wir davon, dass eben die Kranken da sind, weil ein Engel das Wasser anrührt und es bewegt sich dann und wer als erstes hineinsteigt, der wird gesund werden, egal welche Krankheit er auch hat. Das Problem ist, wenn jetzt ein zum Beispiel Elberfelder Leser unter uns sitzt, dem wird diese Information vorenthalten. Diese Verse, die ich hier markiert habe, also Vers 3b und 4, die fehlt in der Schlachterbibel. Das ist schon irgendwie seltsam. Also jetzt die Frage, okay, warum? Also wie kommt das zustande? Warum gibt es hier Verse, die da fehlen? Naja, die Erklärung mit dem Wasser und dem Engel, die stehen in den ältesten Manuskripten nicht drin. Also die findet man erst in jüngeren Abschriften der Bibel. Und da sagen ihm manche, okay, diese Sache mit dem Wasser und dem Engel war eigentlich ursprünglich eine Erklärung, die an den Rand geschrieben wurde. Und dann hat sie der nächste Abschreiber vielleicht in den Text übernommen. Okay. Muss uns das jetzt als Christen am Wort Gottes zweifeln lassen? Ich weiß nicht, irgendwie ist die Situation doch etwas sonderbar, finde ich. Aber nein, es muss es nicht. Mein Glaube wird dadurch nicht erschüttert. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott durch Johannes gesprochen hat, der das Evangelium aufgeschrieben hat. Es ist Gottes unfehlbares und verlässliches Wort. Wenn es unfehlbar ist, woher kommt dann dieser Unterschied? Naja, ich glaube, Gott hat sein Wort durch Johannes aufschreiben lassen. Das, was Johannes geschrieben hat, war Gottes unfehlbares Wort. Leider haben wir dieses Originalmanuskript von Johannes nicht mehr. Wir haben Abschriften davon. Wenn ich jetzt einen Bibelvers auf eine Postkarte schreibe und einen Fehler mache, hat dann das Wort Gottes einen Fehler? Nee, meine Abschrift, die hat einen Fehler. Also den Fehler, den habe ich gemacht. Die Abschrift, die war der Fehler. Und so ähnlich ist es auch hier. Also das Originalmanuskript war komplett fehlerlos und unfehlbar. In den Abschriften, die wir haben, sind immer wieder kleinere Abweichungen drin. Dennoch wissen wir, dass die Bibel sehr gut überliefert ist und die allermeisten Fehler in den Manuskripten, die lassen sich sehr leicht erkennen. Zum Beispiel, wenn ein Wort doppelt ist oder ein Komma irgendwie fehlt, das in einem Manuskript der Fehler ist, aber in allen anderen eben nicht. Dann sieht man ganz klar, okay, in diesem einen Manuskript ist da ein Fehler. Also man kann in den allermeisten Fällen sehr gut und sehr, sehr verlässlich feststellen, was der originale Text wohl war. Früher zum Beispiel, da war der Kodex von Aleppo 920 nach Christus die älteste vollständige Abschrift des Alten Testamentes. Da hat man gesagt, ja was, 920 nach Christus ist die älteste vollständige Abschrift. Wer weiß, was da alles für Fehler reingekommen sind. Und dann hat man in Qumran eben Schriftrollen gefunden, die über 1000 Jahre quasi jünger waren oder älter waren, meinte ich. Und das Ergebnis hat sehr für die Bibel gesprochen. Da konnte man nämlich sehen, wie sich die Bibel in diesen 1000 Jahren entwickelt hatte. Und man hat festgestellt, wow, die Bibel wurde sehr, sehr gut überliefert. Also wir müssen als Christen keine Zweifel daran haben, dass die Bibel jetzt irgendwie voller Fehler wäre oder sowas. Aber ich denke, es ist gut, mal darüber nachgedacht zu haben. Ich denke, es führt zu weit, auf dieses Thema intensiv einzugehen. Aber wie gesagt, ist die Bibel ein verlässliches Buch und wir können auch diesem Buch wirklich mit unserem Leben vertrauen. Und keine zentrale Lehre wird in der Bibel durch irgendeine Abweichung in einem Manuskript in Frage gestellt. Also die Die klaren Lehren der Bibel sind absolut sicher und unzweifelhaft. Wie gehen wir jetzt konkret damit um, dass jetzt in der Elberfelder der Text nicht drin steht? Was machen wir jetzt damit? Als erstes würde ich sagen, es ist nicht ratsam, auf diesem Vers eine Lehre über das Wirken von Engeln aufzubauen. Also, weil die Art, dass ein Engel so handelt, finden wir, glaube ich, nur hier. Zumindest ich kenne keine andere Stelle, wo sowas Vergleichbares in der Bibel zu finden ist. Mir persönlich scheint es eher so zu sein, dass die Elberfelder Bibel richtig damit liegt, die Verse rauszulassen. Weil auch die Handlungsweise finde ich irgendwie eher befremdlich. Der Gedanke, dass ein Engel immer wieder ein Wettrennen unter den Kranken veranstaltet, finde ich irgendwie seltsam. Also so nach dem Prinzip, der Stärkste unter den Kranken gewinnt. Also ich weiß nicht, ich finde das ziemlich sonderbar. Da scheint es mir schon eher logisch zu sein, dass die Menschen die Bewegung des Wassers durch vielleicht eine unterirdische Strömung oder Quelle mit einem Engel erklärt haben. Wichtig ist aber zu sagen, dass die Aussage des Textes dadurch eigentlich auch nicht verändert wird. Die Kranken lagen da und haben sich Hoffnung gemacht, dass dieses Wasser sie heilen wird. Und offensichtlich war diese Hoffnung keine sonderlich gute. Der Kranke im Text, der war nämlich sehr hoffnungslos. In diese Hoffnungslosigkeit kommt Jesus. Inwiefern jetzt ein Engel das Wasser berührt hat oder nicht, macht keinen Unterschied für die Begebenheit, weil es dem Kranken nichts gebracht hat. 38 Jahre lang war er krank. 38 Jahre lang lag er in diesen Säulenhallen. Wirklich? Also ja, 38 Jahre lang war er krank. Beim ersten Lesen des Textes habe ich irgendwie angenommen, dass er da 38 Jahre lang versucht hat, in das Wasser zu gehen. Das steht jetzt in dem Text nicht drin. Ich vermute eher, dass der Teich irgendwie ein Ausweg war, den er gesucht hat. Vielleicht war er davor schon bei vielen anderen Ärzten, hat schon viele andere Therapien vielleicht ausprobiert, hat Verschiedenes durchgemacht und nichts hat so richtig geholfen. Und dann war vielleicht dieser Teich ja seine letzte Hoffnung. Ich meine, es kann man spekulieren, der Text, der gibt uns keine genaueren Informationen darüber, wie oft er schon versucht hat, als erstes in diesem Wasser zu sein. Aber was feststeht, der Mann, der war frustriert. Er war hoffnungslos, er war ohne Hoffnung. Was war der Grund für seine Hoffnungslosigkeit? Seine Krankheit? Ja, also irgendwie schon, weil die Tatsache, dass es keinen Ausweg aus dieser Krankheit gibt, er hat ihn fertig gemacht, glaube ich. Ich meine, Krankheit ist schlimm, aber wenn es keinen Ausweg aus dieser Krankheit gibt, ich glaube, das ist das viel Schlimmere, dass dieser Mensch keine Hoffnung hatte. Ja, er hatte diese Krankheit, aber nach 38 Jahren hat er, glaube ich, die Hoffnung auch verloren, dass er wirklich es schafft, gesund zu werden. Also ja, irgendwie Hoffnungslosigkeit ist schlimm und ich glaube, diese Hoffnungslosigkeit kommt durch diese Auswegslosigkeit, dass er keinen Ausweg aus seiner Situation sieht. Das Ding ist, er wusste nicht, wer Jesus war. Hätten die Kranken in diesen Säulenhallen gewusst, wer da reinkommt, dann hätte jeder das Wasser links liegen lassen und wäre zu Jesus gegangen. Da kommt die echte Hoffnung hinein. Und die Leute legen ihre Hoffnung auf dieses Wasser. Das ist irgendwie sehr, sehr tragisch. Da kommt die echte Hoffnung, die wirklich helfen kann. Da muss man zu dieser Hoffnung muss man hin und nicht in den Teich. Ich meine, es scheint so, dass Jesus da nicht wirklich bekannt war. Also wir lesen jetzt nichts, dass Jesus gleich von einer Menschenmenge umhüllt gewesen wäre und der Kranke danach wusste auch nicht so richtig, wer jetzt Jesus war. Ich denke, wenn alle wussten, das ist Jesus, dann hätte er sicherlich auch von seinen Kollegen da auch erfahren. Aber danach sagt er, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer mich gesund gemacht hat. Also diese echte Hoffnung, die da reinkommt, war irgendwie nicht so richtig bekannt. Und als er mit Jesus spricht, nennt er ihn höflich Herr. Aber es wird deutlich, dass er einfach nur respektvoll mit Jesus spricht und nicht wirklich versteht, wen er vor sich hat. Und diese Situation, die finde ich echt tragisch, dass da Jesus reinkommt, der Sohn Gottes, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der Wundertäter, der Retter der Welt, kommt in diese Hallen und er bemerkt es nicht. Das ist irgendwie tragisch, dass ein Mensch voller Hoffnungslosigkeit ist und seine Hoffnung kommt rein und er bemerkt es nicht. Ja, sie setzen ihre Hoffnung auf das Wasser im Teich, obwohl Jesus derjenige ist, der das Wasser des ewigen Lebens hat. Sie waren ihm so nah und doch irgendwie so fern. Wie treffend ist diese Situation für die heutige Zeit? Die Menschen sind hungrig nach einem Sinn im Leben. Sie jagen Spaß und der Befriedigung nach um jeden Preis und sie sehnen sich nach Sicherheit, nach innerlichem und äußerlichem Frieden. Sie sehnen sich auch nach Übernatürlichkeit. Die Esoterik, die boomt. In dieser Gesellschaft, die doch so aufgeklärt sich darstellt, die alles ohne Gott erklären will, gehen Videos im Internet durch die Decke, werden 100-millionenfach geklickt, in denen es um Esoterik, Wahrsagerei und Hexerei geht. Die Menschen, die suchen in Religionen ihr Glück. Durch Meditation versucht man, sich von allen Begierden frei zu machen, weil man denkt, ja, wenn ich nichts mehr begehre, dann werde ich glücklich. Ja, andere klammern sich auf die Hoffnung, reich zu werden. Der Berufswunsch Influencer ist heute so hoch im Kurs wie nie. Und gerade junge Leute hört man oft von finanzieller Freiheit sprechen oder den nächsten Bullrun im Bitcoin. Und das zeigt, wie sehr sie sich nach Anerkennung, nach Reichtum, nach einem besseren Leben sehnen. Die Gesellschaft ist krank und hoffnungslos. Ich meine, wer dem widerspricht, der muss eigentlich nur mal die Nachrichten anschauen. Dann sieht man schnell, wie krank eigentlich diese Gesellschaft ist. Und wer sich die Zahlen von Suchtkranken und Suiziden anschaut, merkt auch leider schnell, dass in unserer Gesellschaft ganz viel Hoffnungslosigkeit herrscht. Unsere Gesellschaft ist wie die Kranken, die da am Teich liegen. Sie warten bildlich gesprochen darauf, dass das Wasser sich bewegt. Sie hoffen auf Heilung, sie hoffen auf Veränderung, sie hoffen auf eine bessere Zeit. Aber diese Hoffnung bleibt irgendwie unerfüllt. Sie merken nicht, dass ein Mann den Raum betreten hat, der wirklich helfen kann, der echte Hoffnung schenken kann. Das Interessante ist, dass der Mann im Text geht jetzt nicht von sich aus eben auf Jesus zu, weil er nicht weiß, wer er ist, aber sondern Jesus macht den ersten Schritt und sagt, willst du gesund werden? Da denkt man jetzt vielleicht, okay, was soll das jetzt für eine Frage? Aber das Schöne ist, Jesus übergeht ihn nicht. Natürlich wusste Jesus, dass er die Heilung braucht, aber er zwingt sie ihm nicht auf. Er schnipst nicht heimlich in der Ecke mit dem Finger und der Mann am Ende des Raumes wird gesund und weiß gar nicht, wie ihm geschehen ist. Nein, Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Die Frage klingt ein bisschen lächerlich. Also immer, wenn ich das sonst gelesen habe, dachte ich mir, ja, was für eine blöde Frage irgendwie. Ja, Jesus zwingt ihn nicht auf, aber irgendwie ist es doch offensichtlich. Aber ist es wirklich offensichtlich, dass er gesund werden will? Oder sagen wir es so, ist es selbstverständlich, dass er gesund werden will? Ganz so selbstverständlich ist es, glaube ich, nicht. Wenn jemand 38 Jahre lang krank war und plötzlich wieder gesund wird, dann krempelt sich doch dann sein ganzes Leben um. Plötzlich muss er wieder für sein eigenes Leben sorgen, muss er in die Arbeit gehen, muss Verantwortung übernehmen. Wohin geht er? Was wird er machen? Das Kranksein ist für viele das Altbekannte, der sichere Hafen. Nicht sicher, weil es wirklich ein guter Ort wäre, sondern sicher, weil man es halt irgendwie kennt, weil man sich daran gewöhnt hat. Vielleicht ist es auch schön, dass sich andere um einen kümmern und einen irgendwie bemitleiden, dass man Aufmerksamkeit bekommt, dass da vielleicht hat er einen Verwandten gehabt, der ihm jeden Tag Essen vorbeigebracht hat. Dieser Zustand, an den gewöhnen sich viele Leute und viele wollen aus diesem Zustand eigentlich gar nicht wirklich raus. Irgendwie ist es auch schön, sich selber zu bemitleiden. Oh Mensch, ich armer Mensch, seit 38 Jahren, ich habe es ja so schwer. Also es wäre in vielerlei Hinsicht bequemer gewesen, alles beim Alten zu lassen. aber er will geheilt werden. Jesus heilt ihn auf die Frage hin, willst du gesund werden? Der Mann soll seine Matte nehmen und gehen. Er soll nicht da liegen bleiben, wo er ist. Er muss selber aktiv werden. Vielleicht hätte er eigentlich einen super Platz in dieser Säulenhalle gehabt, den er jetzt aufgeben muss. Irgendwie ist es schon eine, ja, fast pädagogische Anweisung von Jesus. Steh auf, nimm deine Sachen und geh los. Mach was draus. Bleib nicht da liegen. Und das konnte er machen, weil er gesund werden wollte. Er wollte raus. Und ich sage nicht, dass der Wille des Mannes irgendwas zu seiner Heilung beigetragen hätte. Nee, also es war jetzt nicht so, dass zu 50% Jesus ihn gesund gemacht hat und zu den anderen 50% der starke Wille des Mannes ihn jetzt irgendwie was beigetragen hätte. Das hört man ja heute oft genug. Ja, du kannst alles, wenn du es nur genug willst. Und in einigen Fällen wird es vielleicht stimmen, dass man mehr kann, als man sich selber zutraut. Aber der Mann hat durch seinen guten Willen hat er nichts zu seiner Heilung beitragen können. Ja, Jesus hat ihn zu 100% gesund gemacht. 100% kam von Jesus. Aber dieser Wille, frei zu werden, war doch die Voraussetzung. Nach der Bibelstunde am Mittwoch stehen die zwei Maria Schmitz und die Anneliese oft noch beim Eingang und reden. Und irgendwann, wenn sie nach 20 Minuten immer noch da stehen und reden, gehe ich zu ihnen hin und sage, ey, ihr steht ja immer noch da. Dann sagen sie, ja, weißt du, Michi, wir sind wie die Frauen, die aus dem Gefängnis freigelassen wurden. Dann sage ich, ja, wie, welche Frauen aus dem Gefängnis, was meint ihr? Ja, es gibt so eine Geschichte, also wahrscheinlich ist sie nicht wahr, aber man erzählt sich das so, dass zwei Frauen 25 Jahre lang gemeinsam eingesperrt waren. Und 25 Jahre lang haben sie miteinander geredet, haben ja nichts anderes zu tun gehabt und haben einfach 25 Jahre lang miteinander gequatscht. Und dann kam der Tag ihrer Befreiung, morgens wurde die Tür aufgemacht, sie wurden rausgelassen, ihr dürft gehen, ihr seid frei. Und als der Gefängniswärter dann abends seine Runde dreht, was sieht er? Vor dem Gefängnistor stehen die zwei Frauen und reden. Genau, und mit diesen zwei Frauen haben sich die Schmitz da verglichen. Aber ihr schmunzelt und lacht, weil es eigentlich so komisch ist, dass man nach 25 Jahren Quatschen und Ratschen, dass man danach, wenn man eigentlich frei wäre und alles machen könnte, dass man dann irgendwie immer noch da bleibt. Also es hat ja eigentlich gar keinen Unterschied gemacht, ob sie gefangen waren oder nicht, sie ratschen ja doch nur. Offensichtlich hat ihnen der Zustand im Gefängnis ganz gut gefallen. Also das war irgendwie schön für sie. Und ich denke, das ist auch oft das Problem bei unseren Mitmenschen. Sie wollen nicht gesund werden. Sie wollen nicht frei werden. Sie haben es ganz gemütlich in ihrem Alltag sich eingerichtet. Von daher ist die Frage von Jesus, willst du gesund werden? Ist eigentlich wirklich berechtigt. Weil das Schlimmste, an dem unsere Gesellschaft krankt, ist die Sünde, die Trennung von Gott. Das Getrenntsein von dem, der das Leben selbst ist. Von demjenigen, der vollkommen gerecht und vollkommen gut ist. Getrennt vom ewigen Leben. Daran krankt unsere Gesellschaft. Und da gibt es viele, leider, die sagen, ja, schön, wenn es gut für dich ist, aber für mich ist das nichts. Wie sieht es bei dir aus? Hast du deine Beziehung zu Gott von Jesus schon heilen lassen? Hast du Frieden mit Gott geschlossen? Vergebung deiner Schuld erfahren? Die größte Krankheit in deinem Leben von diesem Jesus gesund machen lassen? Weil dieser Jesus fragt jeden von uns, willst du gesund werden? Jesus trifft als nächstes den Mann im Tempel. Also bevor er ihn im Tempel trifft, wird er von den Juden angesprochen, ey, du trägst deine Matte, das darf man nicht, das ist verboten, man darf nicht am Sabbat seine Matte tragen. Aber seine Begründung war, der mich gesund gemacht hat, der hat zu mir gesagt, ich soll meine Matte nehmen und gehen. Also seine Argumentation war, wenn derjenige, der die Macht hat, mich gesund zu machen, derjenige, der hat auch das Recht, mir zu sagen, dass ich meine Matte am Sabbat tragen darf. Und dann fragen die Pharisäer, ja, wer hat dich gesund gemacht? Und er sagt, ja, ich weiß es nicht. Und dann eben nach diesem Gespräch mit den Pharisäern oder den Juden, sieht man den Mann als nächstes im Tempel stehen. Vielleicht ist er in den Tempel gegangen, um Gott Danke zu sagen für seine Heilung. Weil er nicht mehr wusste, wer Jesus war, weil er ihn nicht suchen konnte, ist er vielleicht in den Tempel gegangen, um sich bei Gott dafür zu bedanken. Vielleicht ist es aber auch so, dass im Vers 1 ist ja die Rede davon, dass ein Fest der Juden war und er hatte jetzt endlich mal die Möglichkeit, an so einem Fest teilzunehmen. Also es kann auch sein, dass ihm nach Feiern zumute war, dass er gesagt hat, ja, jetzt ist im Tempel ist was los, da gehe ich jetzt hin. Wir wissen jetzt nicht, warum man den Mann jetzt im Tempel sieht, aber was wir wissen ist, dass Jesus ihn gesehen hat und ihn anspricht. Das Schöne ist, dass es wieder Jesus ist, der den Mann findet. Das heißt, nicht der Mann findet Jesus, sondern Jesus findet den Kranken, den er gesund gemacht hat. Und jetzt spricht er mit ihm und was sagt Jesus zu ihm? Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Das ist interessant, also ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben, ohne Sünde. Die Tatsache, dass er krank war, scheint jetzt irgendwie auf eine Sünde zurückzuführen zu sein. Manche sagen, dass er die Krankheit als Strafe einer Sünde hatte. Und wenn er also weiter sündigt, wird Gott ihn noch härter bestrafen. Ja, in der Bibel, da sehen wir schon an manchen Stellen, dass Gott durch Krankheit straft. Das kann ein Grund sein, warum ein Mensch krank wird, aber es gibt noch viele andere Gründe, wieso Gott eine Krankheit zulässt. Vielleicht war nämlich seine Krankheit eine indirekte Strafe Gottes. Also, dass zum Beispiel er gesündigt hat und irgendwie sich in eine Schlägerei verwickeln lassen hat oder besoffen war und dann irgendwie blöd hingefallen ist und sich verletzt hat. Der Mann, der scheint nicht mehr gut laufen gekonnt zu haben. Vielleicht war es auch so, dass er quasi eine sündige Entscheidung getroffen hat und daraufhin war er eben krank. Und jetzt sagt Jesus, pass auf, jetzt bist du gesund geworden, mach sowas nicht mehr, pass auf dich auf, sonst geht es vielleicht das nächste Mal noch schlimmer aus. Also so die zwei Möglichkeiten kann sein, dass es so eine direkte Strafe Gottes war oder eben eine indirekte Folge seiner Sünde. Aber ich glaube eher, dass Jesus hier von seiner Seele redet. Jesus hat seinen Körper gesund gemacht. Der hält dann vielleicht noch 20 oder 30 Jahre, bis er irgendwann auch stirbt. Noch viel schlimmer wäre es aber, wenn seine Seele verloren geht. Das ist das eigentlich Gefährliche. Was hilft es einem Menschen, körperlich fit zu sein, während seine Seele getrennt von Gott ist? Im Umkehrschluss muss man dann auch sagen, oder eigentlich fragen, wie schlimm ist es wirklich, wenn ein Mensch krank ist, obwohl seine Seele gerettet ist? Also man kann die Frage auf beide Arten stellen. Was hilft es einem, körperlich fit zu sein und die Seele geht verloren? Oder wie schlimm ist es, wenn man körperlich nicht fit ist, aber die Seele ist gerettet? Wie schön ist es, wenn ein Mensch, der ernsthaft krank ist, den Blick haben kann, meine Seele ist gerettet. Das ist das Wichtigste. Nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache gerettet. Als wahrscheinlich gesunder Mensch kann ich das jetzt hier vorne leicht sagen. Vielleicht sitzen manche hier von euch und die denken, ja, werd du mal richtig krank, dann redest du vielleicht nicht mehr so. Ich glaube auch, dass es wirklich Gottes Gnade nötig ist, dass jemand, der wirklich krank ist und leidet, diese Perspektive in die Ewigkeit haben kann. Und ich meine, letzten Endes wissen wir weder bei dem Mann noch bei uns, was wirklich der Grund für eine Krankheit ist. Also letztes Endes wissen wir nicht, warum Gott dies oder jenes tut. Dass eine Krankheit aufgrund von Sünde kommt, das kann sein. Es kann sein, dass Gott einen Menschen dadurch straft oder zurechtbringen oder erziehen will. Wenn ein Mensch, der aber wirklich krank ist, wenn man dem begegnet, ist es keine gute Reaktion zu sagen, ja Mensch, du hast bestimmt Sünde in deinem Leben. Also im Prinzip sagt man ja doch, ja Mensch, bist halt selber schuld. Also das ist weder sonderlich mitfühlend, noch aufbauend, noch hilfreich. Und dieses Urteil würde uns auch gar nicht zustehen. Vielleicht will Gott sich auch durch eine Heilung verherrlichen. Sehen wir auch in der Bibel. Es kann vielleicht aber auch sein, dass sich Gott wie bei Hiob darin verherrlichen will, dass ein Christ trotz dieser Krankheit Gott immer noch nachfolgt. Also es gibt verschiedene Gründe, warum Gott eine Krankheit zulässt. Und ja, man kann vielleicht sagen, ja, es kann sein, dass es deswegen ist. Aber letztendlich wissen wir es nicht. Letztendlich brauchen wir Christen im Angesicht von Krankheit den Blick auf Jesus, der gute Hirte ist. Und auch wenn er uns über manche steinige Wege führt, weiß Jesus darum. Ihm entgeht das nicht. Vielleicht müssen wir auch über manch steinige Wege gehen, um zur nächsten grünen Wiese zu kommen. Vielleicht ist auch einfach der Weg in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit zu Gott einfach steinig und schwierig. Aber Jesus hat gesagt, dass er der gute Hirte ist. Und darauf können wir vertrauen. Das Gespräch zwischen den beiden wird jetzt nur in einem Satz von Jesus beschrieben. Sie müssen länger miteinander geredet haben, weil der Mann weiß nach dem Gespräch, dass es Jesus ist, der ihn gesund gemacht hat. Er geht zu den Juden und sagt ihnen, ja, Jesus hat mich gesund gemacht. Der Mann hat es den Juden gesagt und sie waren darüber nicht sonderlich glücklich. Ja, sie waren sogar verärgert, sie wollten ihn töten. Und auch wenn die Juden damals keine Todesstrafe durchsetzen konnten, weil die Römer eben die Herrschaft hatten und sie gar nicht das Recht dazu hatten, so hat es doch eigentlich ihr Gesetz ihnen geboten, dass derjenige, der den Sabbat übertritt, getötet werden muss. Auf Sabbatbruch steht die Todesstrafe. Und das sagen jetzt eben auch die Juden und sagen, ja, den wollen sie eben töten. Das ist irgendwie interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Hat Jesus wirklich den Sabbat gebrochen? Ich denke nicht. Also ich denke, er hat die erweiterten Gebote gebrochen, die Menschen aufgestellt haben. Gerade auf dem Gebiet der Religion sieht man nämlich oft, dass Menschen sich nach klaren Vorgaben sehnen. So schwammige Regeln, die sind irgendwie nicht so richtig beliebt in den Religionen, sondern die Menschen sehnen sich nach klaren Sachen. Das darfst du tun und das darfst du nicht tun. Und daran kann man sich dann halten. Und so sieht man es auch im Judentum, dass eben die Gebote Gottes manchmal irgendwie zu schwammig für die Menschen zu scheinen. Also, und da haben die dann quasi sich selber Erklärungen und weitere Gesetze zu den Gesetzen Gottes hinzugegeben. Ja, was heißt es jetzt, den Sabbat zu brechen? Was darf ich und was darf ich nicht? Und es ist hochinteressant, wenn man sich mal auseinandersetzt, wie auch heute die strengen Juden ja den Sabbat leben. Es geht davon von Aufzügen, die in jedem Stockwerk halten, dass keiner den Knopf drücken muss, weil das Arbeit bedeutet. Oder Kühlschränke, die den Sabbatmodus haben. Da geht das Licht dann nicht mehr an, wenn man die Kühlschranktür aufmacht, weil ein Licht anzuschalten zählt auch zur Arbeit. Und dann ist es die Frage, ja, wie beleuchtet man dann abends das Zimmer? Es gibt dann extra Lampen, die Klappen haben, die leuchten, die Lampen sind dann den ganzen Tag an. Und wenn man das Licht braucht, tut man die Klappe weg. Und wenn man das Licht nicht mehr braucht, nachts tut man die Klappe wieder drauf. Dann hat man das Licht, das brennt ja weiterhin. Man darf die Lichter, die schon an sind, darf man nutzen. Und das ist so, sind so Wege, die Menschen gehen, um irgendwie, es scheint fast wie wenn man Gott austrickst irgendwie damit. So, ja, die Klappe ist dann nur zu, das Licht leuchtet ja noch. Aber das sind eben diese Gebote und solche Gebote, gegen die hat Jesus natürlich verstoßen. Es sind menschengemachte Gebote. In Matthäus 12 sagt Jesus, bevor er einen anderen heilt, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr nun ist ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Im Johannesevangelium hat Jesus noch mehr am Sabbat gemacht, zum Beispiel die Heilung eines Blinden. Er hat mit seinen Jüngern im Ehrenfeld die Ehren abgerissen und gegessen, hat einen Mann mit der verdorrten Hand geheilt, hat eine gelähmte Frau geheilt und den Wassersüchtigen am Sabbat geheilt. Also Jesus hat irgendwie eine vollkommen andere Auffassung vom Sabbat als die Juden. Der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern andersherum. Wir als Christen haben zwar kein Gesetz, den Sabbat zu halten, und unsere Rettung hängt auch nicht davon ab, aber natürlich brauchen auch wir einen Ruhetag. Auch wir müssen zur Ruhe kommen. Einen Tag in der Woche, in dem man zur Ruhe kommt und Zeit für Gott hat. Wir sind nicht so sehr in der Gefahr, den Ruhetag zu streng zu halten, zu gesetzlich zu halten. Wir sind eher in der Gefahr, den Ruhetag ja nicht zu wichtig zu nehmen. Natürlich, wie gesagt, unsere Rettung hängt nicht davon ab und wir haben auch nicht dieses Gebot eben. Aber dennoch sieht man es in der Schöpfungsordnung, dass Gott eben ruht und dass auch wir einen Tag ruhen sollen, uns ausruhen und Zeit für Gott nehmen. Das heißt, frag dich mal, wie verbringst du deinen Ruhetag? Für die meisten Menschen ist es der Sonntag. Kommst du zur Ruhe? Nimmst du dir Zeit, dich auszuruhen? Ich meine, das klappt bei manchen oder bei vielen vielleicht schon auch gut, dass man sagt, ja, der Sonntagnachmittag, der ist für die Couch reserviert. Da legt man sich hin und liest ein Buch oder schaut Fernseher oder sonst was oder schläft, macht einen Mittagsschlaf oder man geht am Sonntag spazieren oder so. Also, dass man am Sonntag auch manchmal zur Ruhe kommt, das, glaube ich, können viele auch schon. Also, vielleicht manche sind da trotzdem zu aktiv, dass sie sich am Sonntag ganz viel Freizeitstress machen. Aber ich denke, das geht. Aber die spannendere Frage ist, dieser Ruhetag auch ein Tag, an dem du dir Zeit für Gott nimmst? Nutzt du auch diese Zeit, die dir Gott gegeben hat, um die Beziehung zu ihm zu stärken? Die Beziehung zu Gott ist etwas, das wir nicht alle gleich gestalten sollen und auch nicht müssen. Es ist etwas sehr Persönliches. Jeder von uns ist herausgefordert, für sich selbst zu klären, wie lebe ich meinen Alltag mit Gott? Wie gestalte ich meine Beziehung zu Gott? Deswegen habe ich hier mal ohne Beziehung oben übers Bild geschrieben. Ich meine, unsere Lebenssituationen, die ändern sich immer wieder, manchmal schneller, als einem das lieb ist. Und immer wieder sind wir neu herausgefordert, Wege zu suchen, wie wir mit Gott leben können. Zum Beispiel, ich sehe es in der Ehe, da ist es auch manchmal nicht leicht, Zeit füreinander zu haben. Zum Beispiel diese Woche, die ist irgendwie besonders voll. Da habe ich keinen einzigen Abend in dieser Woche, an den 7 Abenden, die ich mit Laura abends verbringen konnte. Jeder Tag war ein anderer Termin. Und da muss man sagen, okay, jetzt, wenn es einmal eine Woche so ist, ist es okay, das überlebt man schon. Aber wenn es dann wieder und immer öfter so ist, dann wird es zum Problem. Und man merkt, so wie man sich in der Ehe immer wieder bewusst Zeit dafür nehmen muss, sich Raum schaffen will, wie man immer wieder gucken muss, wie können wir Gemeinschaft leben? Vielleicht hat man dann kleine Kinder, vielleicht sind die Kinder schon größer, vielleicht hat man noch keine Kinder, vielleicht sind die aus dem Haus. Also irgendwie gestaltet sich die Ehe doch oder das Leben immer anders und immer muss man neu gucken, wie halten wir unsere Beziehung, wie stärken wir unsere Beziehung? Und das Gleiche ist mit Gott. Auch wir müssen immer wieder gucken, wie gestalte ich meine Beziehung zu Gott? Pflege deine Beziehung zu Gott. Ich hoffe, wir lernen von dem kranken Mann und setzen unsere Hoffnung nicht auf so ein Spezialwasser, nicht auf irgendwelche Mittel, die gar nicht helfen, auch wenn es schön auf der Verpackung steht. Wir brauchen jemanden, der uns wirklich hilft. Der kranke Mann, der hat seine Hoffnung auf diesen seltsamen Teich gelegt, der ihm nicht helfen konnte. Er hat Jesus nicht gekannt. Er war hoffnungslos. Er hatte keine Hoffnung. Er hatte keinen Ausweg. Aber Jesus ist ja die Hoffnung und Jesus ist der Ausweg. Jesus ist die Rettung. Dann hatte ich darüber gesprochen, dass was Jesus wohl meinte, als er davon gesprochen hat, dass er nicht mehr sündigen soll, dass ihm nichts Schlimmeres passiert. Dann habe ich halt gesagt, dass wir oft nicht wissen, warum wir krank sind und dass wir das eben nicht immer mit Sünde begründen können oder vielleicht in den seltensten Fällen. Aber wir wissen, auch wenn wir nicht wissen, wieso wir krank sind, wissen wir doch, dass Jesus unser guter Hirte ist. Und als letztes haben die Juden den Jesus vorgeworfen, dass er den Sabbat gebrochen hat. Aber ich meine, die Juden waren diejenigen, die den Sinn vom Sabbat verfehlt haben. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt, euch zu hinterfragen, wie ihr den Ruhetag nutzt. Kommt ihr zur Ruhe, stärkt ihr eure Beziehung mit Gott. Lebe und pflege deine Beziehung zu Gott. Amen.